Herzlich willkommen zum Podcast Memento Mori, Gespräche über den Tod und das Leben davor. Ich bin Caroline Kerschbaumer und ich spreche mit unterschiedlichen Menschen über den Tod, über das Sterben, über Vergänglichkeit und damit natürlich auch übers Leben.
Ich glaube, es ist eine Akzeptanz, dass ich jetzt gerade lebe und dass ich irgendwann sterben werde. Eine ganz tiefe Klarheit, dass das so ist und ich auch nicht verändern kann. Und diese Nichtveränderbarkeit ist eine unglaubliche Freiheit auch.
Herzlich willkommen, lieber Lukas. Ich freue mich sehr, dass du heute das Gespräch mit mir führst. Lukas Zenk, du hast eine Professur für Innovationsforschung an der Danube Business School der Uni Krems und bist auch selbstständig tätig als Organisationsberater und Coach bei Lightbox Network. Herzlich willkommen und danke, dass du hier bist.
Danke für die Einladung.
Meine erste Frage ist, führst du so ein Gespräch gerne? Also ist das was, über das du gerne redest oder ist das auch mit unangenehmen Gefühlen verbunden?
Also erstens, ja, ich spreche gerne über Vergänglichkeit und Tod. Und gleichzeitig finde ich es auch nicht problematisch, über Gefühle zu sprechen, die vielleicht nicht so angenehm sind, weil das halt auch ein Teil des Menschseins ist. Und deswegen ist das für mich durchaus kein Gegensatz.
Was sind deine ersten Gedanken? Also wenn du jetzt hörst, es geht ums Thema Tod, es geht ums Sterben, was ist so das Erste, die ersten Gedanken und vielleicht auch die ersten Gefühle, die da bei dir aufkommen?
Es fühlt sich relativ normal an für mich. Weil ich mich sehr viel mit Transformationsprozessen beschäftige, also sowohl im Organisationskontext, Führungskräfteentwicklung, aber auch sozusagen im privaten und lebensweltlichen Bereich. Und bei Transformation geht es immer um die Entstehung des Neuen, aber auch zum Abschluss von etwas Altem. Mhm. Und insofern ist das für mich einfach ein Prozess, der immer während vorhanden ist. Und als Jugendlicher habe ich auch schon mich oft gewundert, warum Menschen eigentlich nicht an den Tod denken. Es war für mich eher etwas Absurdes, dass man nicht darüber spricht, über etwas, was so offensichtlich ist. Mhm. Und deswegen ist das für mich nicht sozusagen ein Schock oder etwas Unangenehmes, sondern eher angenehm im Sinne von, ah ja, wir können über das sprechen, was ja vollkommen offensichtlich ist. Aber viele Menschen aus teilweise verständlichen Gründen auch verdrängen oder eben nicht ansprechen wollen.
Das heißt, das ist jetzt nicht aufgekommen für dich als Thema jetzt mit dieser Beschäftigung mit Transformationsprozessen, sondern war eigentlich schon in deiner Jugend präsent und als Thema oder auch schon in der Kindheit? Oder?
Es ist beides. Also es ist jetzt mehr aufgekommen, eben dadurch, dass ich mich in den letzten Jahren, Jahrzehnten oft mit Kreativität und Innovation und dem Neuen beschäftigt habe oder Improvisation, wo es ja das Entstehung des Neuen ist. Und dann sagen wir, auch im beruflichen Kontext immer klarer geworden ist, dass wenn du etwas Neues entwickeln willst, musst du eben das Alte auch loslassen können, was sich dann Exnovation nennt. Also sagen, das Loslassen von dem Bisherigen und wir in einer gesellschaftlichen Zeit leben, wo viel Wandel ist, wo wir sowohl das eine loslassen müssen, damit Raum für Neues passiert, und dadurch sozusagen in diese Transformation gehen. Das ist jetzt das in meiner aktuellen Phase ein großes Thema. Als Jugendlicher habe ich irgendwann begonnen, Friedrich Nietzsche zu lesen. Und der hat mich sehr inspiriert, aber auch schockiert auf eine bestimmte Art und Weise. Und habe dann begonnen, über Sinn und Unsinn des Lebens nachzudenken. Ich habe dann begonnen mit existenzieller Philosophie wie Camus und Sartre. Bin dann zu Viktor Frankl übergegangen. Also ich habe sagen, so die frühen philosophischen Themen behandelt und fand das spannend, wie man auf der einen Seite sehr radikal philosophisch etwas kritisieren kann. Das ist sagen, eher diese Nietzsche-Richtung. Ich fand spannend, wie man philosophisch diese Existenz behandeln kann. Das ist Camus und Sartre. Und dann fand ich es aber auch super spannend, dann Viktor Frankl zu lesen, also diese lebensbejahende Haltung, die um den Logos geht, also um die Bedeutung von Leben und Existenzanalyse. Und das hat mich relativ früh schon geprägt. Und für mich war es immer so eigenartig, dass das viele andere Menschen eigentlich nicht so interessiert hat.
Mhm. Du hast jetzt davor angesprochen, das Thema Vergänglichkeit im Sinne von, es muss ja etwas Altes gehen, damit etwas Neues entstehen kann. Das hast du mal so sehr wertfrei, würde ich sagen, beschrieben. Wie ist das jetzt für dich? Ist das für dich tatsächlich so was Normales, Natürliches? Oder ist das für dich auch etwas Angstbesetztes? Oder ganz konkret, hast du Angst vor dem Tod oder vor dem Sterben, aber eher vor dem Tod? Wie siehst du das?
Ich würde mal differenzieren zwischen Sterben und Tod, weil Sterben ist ein Prozess im Leben, der sicher herausfordernd ist, weil man wirklich Dinge loslassen muss, beziehungsweise alles, was bisher Bekanntes ist, loszulassen. Und der Tod ist ja eine menschliche Vorstellung, was nach einem Leben sein kann. Und ich glaube.
Vielleicht darf ich ganz kurz einhaken, was ist denn der Tod für dich?
Der Tod ist für mich tatsächlich eine menschliche Vorstellung von etwas, das wir nicht kennen und unbekannt bleibt. Und da gibt es unterschiedliche Gefühle dazu. Also natürlich gibt es auch dann so eine bestimmte Art von Furcht oder von Ungewissheit, auch von Freude, weil das auch eine Neugierde in mir auslöst. Auch eine Erleichterung, auch Dinge loszulassen. Mhm. Aber das ist ich kann mich da in unterschiedlichen Dinge reinfühlen. Und der Tod ist, finde ich, die Vorstellung zumindest, ich habe eher etwas Befreiendes. Das Sterben und das Loslassen von dem, was da ist, jetzt vor allem, wenn ich an meine Familie denke und meine Kinder, dann ist es etwas Angstbesetztes, weil ich halt sie dann nicht mehr beschützen kann in meiner Vorstellung. Aber für mich persönlich ist das durchaus auch ein natürlicher Prozess, der einfach ein nächster Schritt ist. Und ich glaube, es geht immer auch darum, also mir ist bewusst, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Tod genau ist. Und es gibt unterschiedliche Erzählungen, Theorien oder Geschichten dazu, was Tod sein könnte. Und ich finde die einen passender, nachvollziehbarer als andere. Aber es gibt offensichtlich auch im religiösen und spirituellen Kontext viele Themen darum, was ist denn jetzt nach dem Leben? Und ich habe mal mit Theologen gesprochen, weil ich bin nicht religiös und habe gefragt, also es gibt ja viele Vorstellungen, was denn nach dem Leben sein soll. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn eure Vorstellung, was vor dem Leben war? Und das war interessant, dass sie relativ wenig dazu gesagt haben. Und für mich ist das aber eine relativ ähnliche Vorstellung, weil ich weiß nicht, was vor dem Leben war und ich weiß auch nicht.
Du meinst jetzt vor deinem Leben, also vor dem individuellen
Leben? Genau, vor meinem individuellen Leben. Ich weiß nicht, wo das Ich oder was auch immer mich manifestiert hat, war. Mhm. Ich weiß nicht, von wo das Ich, mein Körper, mein Bewusstsein kommt und ich weiß auch nicht, wohin es geht. Und ich finde es interessant, dass die meisten aber darauf schauen, was passiert denn nachher und nicht, was war denn vorher. Und das ist ja eigentlich ein bisschen eigenartig, weil es ja für mich sehr ähnlich ist. Und für mich ist es durchaus akzeptabel zu wissen, ich weiß nicht, was vorher war und ich weiß auch nicht, was nachher ist. Aber die Frage ist, wie gehe ich mit dieser Ungewissheit um? Weil das hat eine ganz konkrete Konsequenz auf das Leben, das ich jetzt gerade habe. Und jede Art von Religion, Spiritualität hat da auch eine bestimmte Art von Konsequenz, was es dann für mich als Individuum oder für die Gesellschaft bedeutet. Vielleicht nur ein Punkt, den ich spannend finde aus bestimmten Traditionen heraus, ist auch diese Vorstellung von The Void oder das Leere, das Unendliche oder ich glaube buddhistisch sagt man die Leerheit. Mhm. Also ein Zustand oder ein Etwas, das sozusagen nichts ist, aber nicht nichts im Sinne von Nihilismus, also etwas Tragisches, etwas Fehlendes, sondern ein Raum voller Potenzialität. Was ich damit meine, ist es ein Zustand oder ein Raum, ein zeitloser Raum, wo alles sein kann und gleichzeitig nichts ist. Mhm. Und diese Vorstellung finde ich irgendwie ganz passend.
Du meinst, das könnte der Tod sein quasi?
Genau, also es gibt verschiedene Traditionen, auch aus dem Schamanismus, die so etwas sich vorstellt. Und damit kann ich recht viel anfangen, weil ich kann mir sagen, auf zumindest abstrakte Art und Weise vorstellen, dass es so einen Raum voller Potenzialität gibt, wo ich vielleicht ich oder etwas von mir war. Und ich kann mir vorstellen, dort wieder hinzugehen. Und dann bin nicht ich als Ego, als Mensch, als Individuum oder als Gesellschaft dort, sondern da ist nichts und dadurch die Möglichkeit von allem.
Und das reicht, also weil du erzählst das ja als was sehr Positives eigentlich und dir reicht quasi die Vorstellung von dieser Möglichkeit, obwohl du das, auch sollte das tatsächlich so sein, nicht als Lukas, der du jetzt bist, erleben würdest, also sogar im besten Fall nicht, aber trotzdem kann dich das positiv stimmen quasi, oder verstehe ich das richtig?
Durchaus. Also da kommt wieder diese inhärente Neugierde von mir, glaube ich. Und das ist für mich überhaupt nichts Schockierendes. Also ich will mich sogar wundern, wofür könnte ich denn Angst haben? Also was fürchte mich vor etwas, was ich nicht weiß? Das finde ich eher merkwürdig. Mhm. Ich wüsste gar nicht, wovor ich denn Angst haben könnte, wenn ich ja nicht weiß, was es ist. Mhm. Also vor dem Sterben kann ich es mir vorstellen. Und auch dieser Prozess von eben jetzt in dem Fall zum Beispiel Familie zurücklassen oder wirklich diese Möglichkeit im Leben nicht mehr zu haben, etwas zu gestalten, da kann ich mich gefühlvoll hineinlassen, wo Trauer, Angst, Besorgnis und so weiter ist. Mhm. Wenn ich mich sagen, in den Tod hineinfühle, ist das für mich ein sehr befreiender Raum, mhm, im Sinne von auch alle anderen Lebewesen oder Menschen, die ich mir dort hinein vorstellen kann. Also so dieses, ich stelle mir den als sehr befreienden Raum vor, weil er eben auch nichts und alles gleichzeitig ist.
Aber das heißt, das Loslassen und diese Vergänglichkeit, das verbindest du eher mit dem Begriff Sterben als mit dem Begriff Tod?
Genau, ja, in meiner Vorstellung eher ja. Und okay. Tod ist ja auch, durch ist ja auch auf eine bestimmte Art und Weise lustig, weil wir ja dann oft eine Vorstellung haben von dem Tod, mhm, zum Beispiel. Also irgendwie so ein schwarzer Art Mensch oder Teufel oder Gott, das sind so Personifizierungen. Mhm. Und ich glaube, das ist der Versuch, sich etwas vorzustellen von etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Und das ist ja durchaus paradox. Und deswegen frage ich mich immer, wie gehst du mit der Vorstellung von dem Tod um und was hat das für eine Konsequenz für dein jetziges Leben?
Mhm. Und beim Sterben jetzt, dieser Loslassprozess, diese Endlichkeit mit deiner Familie, deine Kinder und so weiter, das ist quasi schon was für dich auch angstbesetzt ist.
Ja, also ich glaube, dass die stärkste Anhaftung, wenn man es buddhistisch sehen will, sind meine Kinder, weil die einfach da eine ganz, ganz starke Schutzfunktion und ich bin einfach viel für sie da. Und das nicht mehr sein zu können, das ist so eine Sorge, ob es ihnen auch gut geht und wie sie dann sagen, das Leben dann, auch wenn ich nicht da bin, weiterleben können. Also das ist, glaube ich, ein ganz starker Punkt. Und ein zweiter Punkt wäre vielleicht auch so die Frage für mich selber, habe ich das Leben so für mich und meine Umwelt gestaltet, wie ich das auch als sinnvoll erachte? Und da kommt relativ schnell dann die Frage von Sinn ins Spiel. Was heißt sinnvoll? Inwieweit habe ich sinnvoll und bei mir oft verknüpft mit authentisch gelebt oder auch nicht? Und da ist aber dann sofort auch wieder bei mir dieser Umschwung, wenn ich an das Sterben oder den Tod denke, dann stellt sich für mich auch die Frage, lebe ich gerade sinnvoll? Und das finde ich so wichtig.
Lebst du gerade sinnvoll?
Ich versuche es immer wieder. Also sagen wir es so, es ist, glaube ich, im Sinne von Memento Mori, diese sich erinnern an Sterblichkeit, etwas unglaublich Lebensbejahendes. Und ich glaube, man kann sich ziemlich im Leben verrennen, wenn man den Tod ausklammert und halt mal vor sich hinlebt, in der Vorstellung, naja, ich kann da ja Dinge auch später machen. Und da gibt es ein wunderbares Buch von Simone de Beauvoir, also der Lebenspartnerin von Jean-Paul Sartre, die das Buch geschrieben hat. Ich glaube, es heißt Jeder Mensch ist sterblich. Und da beschreibt sie einen Mann, der plötzlich nicht mehr stirbt. Und am Anfang ist das eine unglaubliche Macht, weil er dann auch dann Kriege führt und Macht hat und Dinge sich selbst ermöglichen kann und über die Jahrzehnte und Jahrhunderte einfach unglaublich viel aufbauen kann und sich gestalten kann und so weiter. Und dann aber irgendwann die Phase eintritt, dass er sein unendliches Leben als sehr sinnlos und entfremdet erachtet, weil alles, was er erlebt, all seine Partner und Partnerinnen, seine Kinder, die sterben und die sind im Sterbensprozess und er nicht. Und dadurch ist er eigentlich weit weg vom Leben, weil er ständig lebt. Und ich glaube, diese Paradoxie zu erleben, dass gerade weil wir sterblich sind, wir nicht alles auf morgen, auf in 10 Jahren, auf 100 Jahre aufschieben können, ist es etwas, was ich als extrem sinnvoll achte, den Sterbensprozess, die Vergänglichkeit bewusst zu erleben, damit ich auch manchmal so einen Tritt in den Hintern bekomme, um das zu machen, was für mich und meiner Lebenswelt auch tatsächlich als sinnvoll erachtet wird.
Und tust du das? Also bist du dir deiner Endlichkeit im Alltag bewusst?
Meistens ja. Also es ist für mich tatsächlich nichts Außergewöhnliches, Absurdes oder Bedrohliches, sondern es ist mir sehr bewusst, dass Vergänglichkeit ein Teil vom Leben ist, in jeder Form.
Das heißt, du denkst da wirklich auch in alltäglichen Tätigkeiten dran und ist dieses Bewusstsein für dich präsent?
Es ist, glaube ich, die andere Seite der Medaille im Sinne von, was möchte ich denn heute, was möchte ich in der nächsten Woche, was möchte ich in diesem Jahr denn machen, weil ich weiß, es könnte jederzeit auch wieder zu Ende sein. Und manchmal merke ich, es ist tatsächlich auch eher ein humorvoller Gedanke, wenn ich mir denke, was ich mir alles vorstelle, was ich im nächsten Jahr noch erreichen möchte und was ich so für Vorstellungen habe. Und dann gibt es einen Klick und ich bin tot. Gibt ja viele Möglichkeiten, es zu machen. Und diese Paradoxie, dass ich mir so viel vorstelle, was in der Zukunft alles passieren wird, und dann gibt es diesen Lebensmoment, der einfach das wieder beendet, hat etwas Paradoxes, Absurdes auf eine bestimmte Art und Weise, aber auch was Befreiendes, das einfach auch sein kann, dass es halt nicht so ist. Und es in jedem Moment nicht mehr so sein kann.
Glaubst du, weil offenbar gelingt es dir, also ich würde auch verstehen, das ist für dich etwas Positives eben, dass du diese Endlichkeit in deinem Bewusstsein hast. Also das gelingt dir auch offenbar ganz gut und du erlebst das anscheinend als durchaus hilfreich und auch befreiend, wie du sagst. Glaubst du, dass die Menschen glücklicher wären, wenn man sich diese eigene Endlichkeit vor Augen führt? Weil mein Eindruck ist, viele tun das ja nicht. Also viele sind sich dessen nicht bewusst und wollen das auch gar nicht so. Glaubst du, das würde uns besser machen als Menschen oder glücklicher oder zufriedener oder vielleicht auch friedlicher?
Ich glaube, als erstes ist es ein schwieriges Thema für die meisten Menschen. Also Tod, Sterben, Veränderung, Loslassen, das sind alles Themen, die aus verständlichen Gründen sehr schwierig sind, auch für mich. Also Dinge, die da sind und die ich vielleicht auch gerne habe und die jetzt nicht mehr da sind, ist ja dieses Gefühl von Verlust, in eine Trauer hineinführen kann, im Sinne von schade, dass es jetzt nicht mehr so ist, wie es war. Es in eine Richtung von Angst gehen kann, was passiert denn jetzt, was wird als nächstes sein, wird es wieder so gut wie vorher oder wird es fürchterlich werden? Also ich kann absolut verstehen und ich erlebe es ja auch selber, dass Loslassen auch ein Teil von Gefühlen erzeugt, die herausfordernd sind. Und gleichzeitig weiß ich aus meiner Lebenserfahrung, dass herausfordernde Gefühle auch sinnvoll sind. Also wenn du fragst, geht es den Menschen besser, wenn sie an Endlichkeit denken? Kurzfristig nein. Also ich glaube, es kommen Gefühle hoch, die wir aus gutem Grund nicht fühlen wollen. Das Ego, wenn man das so bezeichnen möchte, hilft uns ja, uns selbst zu schützen. Und es schützt uns auch vor Gefühlen oder Vorstellungen. Und nicht darüber nachzudenken, ist ja auch eine Schutzfunktion, so wie wir auch keine Schmerzen haben wollen. Und gleichzeitig, also ich kenne das aus schamanischen Traditionen, geht es darum, go through your pain, also geh durch den Schmerz hindurch. Weil wenn du den ich versuche es auf Deutsch zu übersetzen, wenn du ihn vermeidest, Schmerz, dann laufst du ja ständig von etwas davon. Und diese wirkliche Begegnung von Themen, die herausfordernd sind, sind definitiv nicht einfach und es braucht viel Kraft und Mut, da hineinzugehen. Und es kann auch sehr lange dauern, wo man nicht gleich dann die Erlösung fühlt, sondern in ganz dunkle Räume geht, die man aus gutem Grund nicht erleben möchte. Ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, wenn ich da durchgehe, durch die Angst, durch den Schmerz, durch die Vergänglichkeit, durch existenzielle Krisen, dass mich das auf eine ganz andere Ebene beruhigt, positiv stimmt und dann eine Lebensqualität mir ermöglicht, die ich sonst einfach nicht gehabt hätte. Weil dann akzeptiere ich etwas, was da ist. Und Angst und Furcht, genauso wie Glückseligkeit und Freude, sind alles Teil menschlicher Erfahrung. Und wenn ich die als solches in all ihrer Fülle erlebe, ist es auf der einen Seite wahnsinnig herausfordernd, wenn man das wirklich mal sich öffnet dafür, und gleichzeitig unglaublich erfüllend, weil erst dann kann man sozusagen den Reichtum, der da ist, zumindest ansatzweise erleben. Und solche Zustände im Zen-Buddhismus nennt man das Satori, wenn du davon gehört hast. Das ist extrem schwierig zu erklären, was es ist. Aber Leute, die das gefühlt haben, ist etwas, dass du für eine kurze Zeit eine vollkommene Verbundenheit mit allem hast. Da bist du nicht mehr da. Da gibt es kein Lukas mehr und kein Mensch und kein die Natur oder die Technik, sondern es ist alles eins. Und das ist ein Gefühl von unendlicher Verbundenheit und im Aufgehen im Jetzt.
Kennst du dieses Gefühl?
Ich habe es mehrfach erlebt. Es ist oft plötzlich gekommen. Und man sagt, dass man diese Gefühle erleben kann oder oft durch lange Praxis, also im Sinne von Meditation und Training, oder auch durch Lebenskrisen. Und das zeigt durchaus ja auch, dass in dieser Endlichkeit und dieser Begegnung von dem Unfühlbaren sozusagen gleichzeitig auch diese Erlösung stattfinden kann. Und wenn man dort hineingeht und sich das auch zutraut, und ich verstehe absolut, dass die meisten Menschen das nicht tun, aber dass dort drinnen auch etwas liegt, was man sonst auch nicht erleben könnte und würde.
Weil du sagst, dass die meisten Menschen das nicht tun, weil eben ist auch unangenehm, oder findest du, dass es auch ein Luxus ist oder ein Privileg ist, sich mit diesen Dingen überhaupt auseinanderzusetzen und sich diese Fragen zu stellen oder auch solche Erfahrungen zu machen?
Das Interessante ist, dass jeder von uns sterben wird. Und jeder ist sich mehr oder weniger bewusst, dass wir sterben werden. Also ich bin jetzt 45 Jahre alt. Statistisch gesehen werde ich noch wahrscheinlich so um die 40 Jahre leben. Aber es kann sehr anders werden. In 50 Jahren oder in 100 Jahren sind wir beide tot. Das ist vollkommen klar. Das ist uns bewusst. Die Frage ist, was wir jetzt damit machen. Es ist kein Privileg. Es ist für mich etwas vollkommen Normales, Alltägliches. Es ist eher eigenartig für mich, dass man nicht daran denkt. Da muss man ja schon viel machen und es ist auch relativ anstrengend, wenn man vor dem Angst hat und das versucht zu verdrängen. Mhm. Weil jeder Sterbensprozess, jede Krankheit, jeder Schmerz, der vollkommen alltäglich ist, jede Art von Krieg, jede Art von Vergänglichkeit, wenn ich die alle versuche zu vermeiden, muss ich unglaublich viel machen. Es ist eigentlich ein sehr anstrengendes Leben. Mhm. Ich glaube, es ist mehr Leichtigkeit, wenn ich sage, ja, das ist da und es ist ein Teil davon. Mhm. Und ich kann das akzeptieren.
Mhm. Wir haben zwar jetzt eh schon über das Thema gesprochen, aber quasi noch mal anders gefragt über eine von deinen Kurzgeschichten in deinem Buch, ein normales Buch. Im Kopf habe ich immer ein ganz normales Buch, aber es heißt ein normales Buch, oder?
Ja. Ja.
Da ist eine Kurzgeschichte drin, da geht es um die Vergänglichkeit und da beschreibst du zwei Personen und die eine Person, die hat große Angst vor der Vergänglichkeit und kann sich deswegen an, sagen wir, Höhepunkten im Leben nicht erfreuen, weil sie weiß oder er weiß, dass es danach dann auch gleich wieder nach einem Höhepunkt kann es ja nicht mehr weiter bergauf gehen, sondern dann geht es bergab. Und aus dieser Angst heraus kann sich diese Person gar nicht erfreuen. Und dann im Vergleich eben eine andere Person, die sich sehr an Höhepunkten im Leben erfreut. Und wenn die vorbei sind, dann gibt es vielleicht noch Fotos, die daran erinnern, oder eben gefällt es dieser Person dann, sich mit diesen positiven Erinnerungen da auch positive Gefühle zurückzuholen. Was glaubst du, worin liegt der Unterschied, dass das manche die gleichen Situationen so erleben und andere Menschen das so erleben?
Ich glaube, es sind unterschiedliche Perspektiven, die nicht nur auf Personen basieren, sondern auf deiner eigenen Vorstellung, die du auch ändern kannst. Ich glaube, dass du als Mensch jetzt in dem Fall Höhepunkte als etwas Trauriges erleben kannst, fast schon melancholisch, weil in dieser Geschichte geht es darum, dass ein Mann eine Rose hegt und pflegt und dann ist sie so wunderschön und prachtvoll und er denkt aber daran, dass es jetzt eben in die Vergänglichkeit geht und das jetzt sagen dann wieder vergehen wird und das macht ihn traurig und versucht es irgendwie aufzuhalten. Also er akzeptiert nicht, was der nächste natürliche Schritt ist. Und die andere Person in der Geschichte, die Nachbarin, erfreut sich an den Höhepunkten. Das nennt sich in der Glücksforschung Savoring. Also das heißt, dass du etwas Schönes erlebst und das immer wieder neu erlebst, also in diesem positiven Gefühl bleibst. Und ich glaube, das ist eine durchaus eine menschliche Gabe, dass du beides kannst. Du kannst das, was jetzt da ist, erleben und dich daran erfreuen. Und du kannst das, was schön ist, auch sehen, dass es halt wieder vorbeigeht. Das ist beides vollkommen legitim und kann man auch rechtfertigen. Und die Frage ist, was ist für dich passender und authentischer? Das Spannende ist nämlich, du kannst das Gleiche auch von einem, nicht nur vom Höhepunkt machen, sondern auch vom Tiefpunkt. Wenn du den Tiefpunkt siehst, kannst du sagen, es ist fürchterlich und es ist schrecklich und du gehst dann in diese ganz negative Spirale hinein, weil du im Tiefpunkt deines Lebens bist zum Beispiel. Und gleichzeitig kannst du dann schauen, dass es ab jetzt eigentlich nur noch in die Höhe gehen kann.
Ja, theoretisch kann man sich's aussuchen. Gleichzeitig, wenn ich mir jetzt diese Person vorstelle, die jetzt in dieser Negativsichtweise ist, wenn man die fragen würde, würde sie wahrscheinlich nicht den Eindruck haben, subjektiv diese Wahlfreiheit zu haben.
Ich glaube auch, dass wir aufgrund unserer Sozialisierung, unserer Lebenswelt eher in die eine oder andere Richtung sagen, geprägt sind. Und auch das kann man akzeptieren. Also im Sinne von, ja, ich fühle jetzt zum Beispiel Angst. Oder ja, ich fühle jetzt gerade Traurigkeit. Und es ist okay. Und ich weiß, dass es schwierig ist. Aber es ist die Möglichkeit da, dass man sagt, dieses Gefühl ist da und ich verdränge dieses Gefühl nicht. Es gibt eine sehr schöne buddhistische Geschichte. Ich finde viele buddhistische Geschichten schön, weil sie oft Dinge auf den Punkt bringen. Und da geht es darum, kurz zusammengefasst, um einen König, der oft in diese Traurigkeit kommt und gerne und sich denkt, das ist fürchterlich und teilweise aber auch in eine Glückseligkeit kommt und dann völlig übertrieben reagiert und fragt dann so diesen Geschichten typischerweise die einen Weisen, was soll ich tun? Und er schenkt ihm einen Ring. Und auf dem Ring steht übersetzt, alles ist vergänglich. Und das hilft dem König. Warum? Weil in den Momenten von Traurigkeit oder herausfordernden Situationen kann er auf den Ring schauen und steht, es ist alles vergänglich. Also es geht wieder vorbei, dieses Gefühl von Traurigkeit, von Angst oder Ähnlichem. Und gleichzeitig, wenn er unglaublich glückselig ist und fast schon enthusiastisch und übertrieben, schaut er dann auf den Ring und es steht, alles ist vergänglich. Also auch das geht vorbei und bringt ihn auch in eine Art von Demut, dass auch das wieder vorbeigeht. Und ich glaube, das sind solche tiefen Weisheiten, die jeder Mensch, egal in welche Perspektive man da schaut, sagen kann, es ist eine Phase.
Auch das geht vorbei.
Genau. Und ich habe Kinder und du hast ja auch ein Kind. Und das sind manchmal sehr schwierige Momente, vor allem in der Erziehung und wenn sie kleiner sind und unglaublich herausfordernd. Und der Eltern sagt oft, naja, das ist eine Phase. Und das ist oft so eine, so hilfreich mit so, es ist eine Phase und jetzt habe ich wieder mal eine Nacht nicht geschlafen oder ich weiß wieder nicht weiter oder es ist mir völlig überfordernd. Und wir wissen, es ist eine Phase. Und es geht vorbei. Und ich glaube, das ist manchmal so ein Überlebenskampf für Eltern in schwierigen Phasen. Es geht vorbei, aber auch, wenn es gerade wunderschön ist, sagen, es ist eine Phase. Und Leben ist insofern auch eine Phase, die vorbeigehen wird.
Gibt's in deinem Leben ein Moment oder eine Situation, die dir einfällt, die deine Sicht auf das Sterben oder den Tod besonders stark beeinflusst hat oder vielleicht verändert hat?
Mir fallen verschiedene Momente ein, aber eine prägende Situation, die mir jetzt gerade spontan einfällt, ist, wo mein Großvater gestorben ist. Und wir sind zu der Beerdigung gegangen und ich habe vielleicht auch eine Art soziologischen Blick gehabt, weil ich dieses ganze Ritual so absurd gefunden habe. Da war mein Großvater, den ich sehr geliebt habe, und ich habe in dem Moment nicht mehr gesehen, sondern halt sozusagen nur das Grab, diesen Holz, dieses Holzding sozusagen. Und dann einen Pfarrer, der über ihn gesprochen hat, obwohl er ihn gar nicht gekannt hat. Und dann habe ich mir geschaut, was das für ein Ritual ist, und fand es eigentlich schade, wie technisch dieses Ritual war. Und davor ist gestanden, man soll pietätvoll sein. Und ich habe gedacht, was heißt das? Also was heißt pietätvoll? Und es war so ein mechanisches Ritual, wo dann irgendwas gesagt worden ist und dann wurde dieses Grab dann, oder dieses, der Sarg zum Grab hingeführt und dann wurde er runtergelassen und dann jedes eine Schaufel von Erde bekommen. Und das Absurdeste fand ich dann, dass mir dann gesagt worden ist, ich soll jetzt doch Geld den Bestattern geben. Und ich habe gesagt, was soll ich tun? Ich habe gesagt, ja, das macht man so. Und dann, das ist vollkommen absurd. Also ich fand es so schade, dass dieser Abschiedsprozess von einem mir geliebten Menschen auf so technisch ritualisierte Art und Weise durchgeführt wurde, und habe mir gedacht, das ist ein Ritual, das mir nicht gefällt. Also wenn ich mal sterben würde, möchte ich das sehr anders erleben. Wissend, dass es nicht um mich geht, weil ich bin dann nicht mehr da, sondern es geht natürlich um die Trauernden. Aber wenn ich mir sagen, mein Begräbnis vorstellen würde oder mir wünschen würde, wäre das eher ein Gefühl wie Silvester, also so nachdenken, was war denn das Schöne in diesem Jahr? Oder was war das Schöne in dem Leben? Wie haben Menschen mich erlebt? Was für schöne Dinge haben sie mit mir erlebt? Was für Einsichten haben sie mit mir gewonnen? Was für fürchterliche Sachen haben sie mit mir erlebt, wo ich einfach auf meine Art einfach schräg war für sie? Und diese Momente eher an die erinnern, dem vielleicht auch nachtrauern und eine Freudenträne, aber auch eine Trauerträne vergießen, aber eher eine Art von Verbundenheit von dem Leben, was sie mit mir erlebt haben und was sie auch loslassen müssen auf eine bestimmte Art und Weise. Und eher das Leben zelebrieren im Sinne von Dankbarkeit, im Sinne, was durfte ich leben und wie haben sie sagen, das mit mir erlebt. Also ich würde gern sowohl diese tiefe Traurigkeit und Trauer eröffnen lassen wollen und gleichzeitig diese Freude am Leben, also beides ermöglichen. Und bei meiner Beerdigung möchte ich auf keinen Fall irgendwelche religiösen Traditionen haben, weil ich die für mich als vollkommen unpassend erlebe, sondern Menschen einfach dort sind, die Musik spielen, die vielleicht Videos anschauen von früher, die Fotos anschauen, drüber weinen und lachen. Also das wäre vielleicht für mich eher ein Moment, wie ich mir wünschen würde, wie sagen, die Trauergemeinschaft dann in meinem Leben dann das erleben würde.
Und woran sollen sich, was wäre dir da wichtig, woran sollen sich die Menschen an dich erinnern, wenn du mal nicht mehr bist?
Das möchte ich ihnen gar nicht vorschreiben. Das wäre, finde ich.
Aber was wäre so dein Wunsch? Hast du da Wünsche dazu oder ist dir das nicht so wichtig?
Das ist mir weniger wichtig, weil ich das nicht vorgeben möchte. Also ich glaube, jeder Mensch hat bestimmte Erfahrungen mit mir gemacht, wenn dieser Mensch mich erlebt hat. Und was das ist, ist etwas sehr, sehr Persönliches, Individuelles. Und ich würde mir wünschen, dass die Person einfach all die Momente akzeptiert, sowohl die schwierigen als auch die schönen. Und welche das sind, das würde mich eher neugierig stimmen, welche da die verschiedenen Personen entdecken würden.
Ich habe jetzt noch eine Frage, auch noch zu einer von deinen Kurzgeschichten, die ja auch Memento Mori heißt. Und ich glaube, dann ist noch danach ein Titel, den ich jetzt nicht weiß. Und das geht auch in diese Richtung, wo wir vorher schon gesprochen haben, dieses sinnvolle Leben oder eben für dich sinnvolle Leben. Und da das Zitat von diesem Erzähler geht so in diese Richtung, dass er sich fragt, wann hat man denn schon genug gelebt? Und solange einen die Angst vor dem Tod, also quasi solange die Angst vor dem Tod das Leben antreibt, bleibt man in diesem auch gefangen. Also so ähnlich war das Zitat. Wie erlebst du das? Also was fällt dir dazu noch ein zu diesem Zitat? Wann hat man denn genug gelebt? Oder hat man, glaubst du, irgendwann genug gelebt? Ich meine, du bist jetzt noch keine 80 und 90 und so weiter. Das heißt, diese Erfahrung hast du nicht. Aber glaubst du, dass man irgendwann an diesen Punkt kommt, wo man sagt, und jetzt ist gut?
Ich würde mir wünschen, dass die Aussage, jetzt ist gut, jetzt hat. Unabhängig vom Alter. Dass wenn man in einen Lebenszustand kommt, wo ich sage, jetzt gerade passt es so. Und ich bin sehr froh zu leben und gleichzeitig bereit auch zu gehen, dann kann ich das jetzt schon haben.
Und hast du es? Jetzt?
Immer wieder. Ich habe immer wieder so einen Zustand, wo ich eine Art von Dankbarkeit spüre, dass ich jetzt gerade da bin und gleichzeitig gefühlt durchaus bereit bin, in einem Todeszustand, was auch immer das ist, überzutreten. Natürlich kommt jetzt, da ich jetzt lebe, immer dann auch die Angst, die Kinder nicht mehr, also meine Kinder zu sehen. Das ist das, was mich am stärksten einfach anhaftet, aus verständlichen Gründen. Aber ich würde nicht darauf warten, bis ich dann irgendwann in der Vorstellung 80 bin. Das sind ja ganz tiefe Vorstellungen, was ein Leben als sinnvoll ist und was dann sein sollte. Und ich glaube, es ist ein Trugschluss. Also ich glaube, es ist eine Vorstellung, dann mit 80, 90, 100 werde ich im Sterbebett sein und dann diesen Moment erleben, es ist gut. Mhm. Ich finde es hochriskant, darauf zu warten.
Mhm. Und wie schaffst du das, glaubst du, dieses Gefühl immer wieder zu spüren? Ist das, weil du dir einfach deine Wünsche erfüllst oder eben so lebst, dass du sagst, das ist sinnvoll und es gibt keine unerfüllten Sehnsüchte oder sind die einfach nicht so groß? Oder was ist es denn, damit man dieses Gefühl haben kann?
Ich glaube, es ist eine Akzeptanz, dass ich jetzt gerade lebe und dass ich irgendwann sterben werde. Eine ganz tiefe Klarheit, dass das so ist und ich auch nicht verändern kann. Und diese Nichtveränderbarkeit ist eine unglaubliche Freiheit auch. Also ich könnte mein Leben so künstlich verkürzen, ich kann es auch teilweise künstlich etwas verlängern, aber ich werde sterben. Das ist eine vollkommene Klarheit. Und es ist, finde ich, auch befreiend, dass ich mich dazu nicht entscheiden kann. Ich kann nicht entscheiden, will ich unendlich leben oder nicht. Ich werde sterben. Wir alle werden sterben. Das ist vollkommen, das ist vorgegeben. Und da das so ist, macht es auch keinen Sinn, dagegen anzukämpfen.
Das heißt, es geht eigentlich dann mehr um die Akzeptanz als um das jetzt so sehr erfüllte Leben.
Was ist ein erfülltes Leben?
Für dich.
Ich glaube, es würde mich eher stressen, wenn ich die Vorstellung habe, ich muss ein erfülltes Leben haben, weil was heißt das schon und ist es jetzt schon genug? Und das auch in dieser Geschichte, dieser Drang, ich muss jetzt schnell noch ein erfülltes Leben haben. Und in dieser Geschichte gibt es einen Menschen, der sich plötzlich dem Tod bewusst wird und dann herumreist und versucht alles zu machen und möglichst fast schon zwanghaft das wirklich erfüllte Leben zu haben, das ein Konzept ist, das eine Vorstellung ist. Was ist es denn ein erfülltes Leben? Muss ich den Kilimandscharo bereist haben? Muss ich die Partys gemacht haben? Muss ich diese Erfahrung gemacht haben? Muss ich etwas Bestimmtes gesehen, erlebt oder ich weiß nicht was haben? Das ist im Grunde eine Angst vor dem Tod und eine Angst, kein erfülltes Leben zu haben. Aber beides ist ein Grundgefühl von Angst.
Bitte. Das heißt, man kann vielleicht sagen, dass die Akzeptanz zum erfüllten Leben führt.
Dass ich sogar ein unerfülltes Leben akzeptieren würde. Okay. Weil ich nicht mal weiß, was ist denn jetzt ein erfülltes Leben? Oder wann ist es denn? Ich könnte jetzt sagen, ich habe ein wirklich erfülltes Leben gehabt. Und in einer Woche denke ich mir, oh mein Gott, jetzt bin ich draufgekommen, es war überhaupt nicht erfüllt, weil jetzt merke ich erst, was ich versäumt habe. Und ein Monat später denke ich mir, jetzt ist ein erfülltes Leben. Und ein Jahr später denke ich mir, ah, das ist überhaupt nicht erfüllt. Es sind Phasen, die sich auch ändern. Und ich glaube, es geht nicht darum, zwanghaft zu versuchen, ein erfülltes Leben zu haben, sondern zu akzeptieren, dass es oft viele Überraschungen gibt. Und manchmal ist es etwas Wunderschönes und manchmal ist es etwas Fürchterliches und beides ist Teil der gleichen Medaille.
Und diese Akzeptanz, kennst du die schon immer oder ist die durch etwas Bestimmtes entstanden?
Ich habe mich viel mit eben Transformationen beschäftigt und ich glaube, über die Zeit ist das entstanden. Und das heißt nicht, dass ich jetzt sagen, in der vollen Akzeptanz des Lebens bin. Es sind auch vier Momente, wo ich manchmal tief in Akzeptanz bin und manchmal vollkommen im Widerstand, wo ich überhaupt nicht etwas will und denke, das geht gar nicht oder ich jage wieder ein Ziel hinterher und auch Ängste vor der Vergänglichkeit habe oder das Loslassen oder der Sehnsucht, ach, früher war es doch besser oder in der Zukunft wird es besser. Also all das ist ja auch, ich bin auch nur ein Mensch. Und gleichzeitig gibt es Phasen, wo ich dann die auch teilweise auch erarbeitet habe, weil ich mich diesen Gefühlen gestellt habe und angeschaut habe, was das mit mir macht. Und da finde ich einige so schamanische Rituale und Traditionen sehr hilfreich, weil man da in einen bewussten Tod geht. Also es gibt so schamanische Rituale, wo man dann hineingeht in die Vorstellung oder Simulation, dass man sterben wird. Und dann erlebt man tatsächlich, also spirituell, symbolisch, ritualisiert den Tod. Und da kenne ich einfach dieses Gefühl und habe die Erfahrung gehabt, wirklich zu sterben und dann so das Leben also vollumfänglich abzuschließen und dann in einen Zustand zu gehen, wo ich wirklich nach dem Leben bin als Vorstellung. Und in dieser Phase zurückzuschauen ins Leben und zu schauen, was stimmt mich dankbar, was ich erleben durfte, und was bereue ich zutiefst, weil ich es nicht gemacht habe? Und in diesem Zustand wirklich ernsthaft hineinzufühlen und zu denken, was bereue ich in meinem Leben? Und was habe ich nicht gemacht? Und was finde ich unglaublich schade und kann es auch nicht mehr verändern? Diesen Zustand mal auszuhalten, ist durchaus herausfordernd. Und dann gibt es in manchen Ritualen, dass man sagt, und jetzt hast du das Glück, dass du wieder zurückgeworfen wirst in dein Leben, in den Jetzt-Zustand, mit dem Wissen und dem Gefühl, dass du schon gestorben bist. Und die Frage ist, was machst du jetzt? Und das ist, wenn man das ernst nimmt und wirklich hineingeht, ein unglaublich lebensbejahendes Gefühl, weil du dann auf einer ganz tiefen Ebene weißt und fühlst, dass du gestorben bist, dass du abgeschlossen hast und jetzt die Möglichkeit hast, es neu zu gestalten, weil du wieder in diesen Zustand kommen wirst, in einem Tag, in einem Jahr, in 50 Jahren, du kommst wieder hin. Und dann wirst du dir vielleicht die gleiche Frage stellen, zumindest eine Vorstellung, wofür bist du dankbar und was bereust du?
Und was bereust du?
Dinge, die ich jetzt bereue, sind Momente, wo ich mir gedacht habe, ich sollte so leben. Das ist so meine Rolle, ich müsste das tun oder ich sollte das tun oder es geht halt nicht anders. Und dass ich dann nicht in einer inneren Verbundenheit war und authentisch das gemacht habe, wofür eigentlich ich eigentlich da bin. Mhm. Und da gibt es immer wieder so Lebensphasen, wo ich einmal wirklich tief drinnen war, eine tiefe Verbundenheit hatte und auch dieses Chutzpe hatte, sagt man, also diesen Mut oder fast schon Frechheit, rotzfrech könnte man wienerisch sagen, sein Ding zu machen, ohne zu verstehen, warum eigentlich. Und manchmal auch die Phasen, wo ich mich das nicht getraut habe. Und ich finde gerade, oder das, was ich versuche, jetzt auch nach diesen Erfahrungen zu machen, ist, immer wieder nachzufühlen, mache ich etwas, ohne noch zu verstehen, warum ich das tue, aber irgendwas zieht mich dorthin und ich mache das und wundere mich selber darüber, aber ich bin mutig genug, dem nachzugehen. Und ich versuche, achtsam zu sein, wenn ich in eine Phase komme, wo ich mir denke, das sollte ich tun oder das erwarten andere.
Kannst du mir vielleicht ein Beispiel sagen, ein konkretes?
Ich habe zum Beispiel viel Improvisationstheater gespielt und ich habe nie verstanden, warum ich das tue. Aber es hat mich irgendwas dorthin gezogen und ich fand es einen unglaublich schönen Moment, auf der Bühne zu stehen und Dinge entstehen zu lassen in dem Moment. Ich habe nicht verstanden, warum, aber es hat mich unglaublich geprägt. Oder im letzten Jahr hatte ich plötzlich das Gefühl, oder ich habe, dass ich eine Kurzgeschichte schreiben möchte. Und ich bin jetzt literarisch eigentlich nicht besonders gut bewandert und ich persönlich kann auch nicht gut Geschichten schreiben, glaube ich. Aber ich habe gemerkt, dass ich in einer Phase bin, wo, das kann man improvisieren nennen, oder Channeling nennen es manche, also wo ich in einem Gefühl bin oder ein Bild habe, das eher unbewusst ist. Und ich habe mich einfach zum Computer gesetzt und habe begonnen, eine Geschichte zu schreiben, die mir vollkommen unbewusst war. Ich wusste nicht, was als nächstes kommt. Ich fand selber spannend, wie bei einem Improvisationstheaterstück, was denn in dieser Geschichte passieren wird. Und plötzlich nach 1 bis 2 Stunden war die Geschichte da und ich habe selber nicht genau verstanden, was das eigentlich ist, aber es ist aus mir heraus entstanden. Oder nicht mal ich, sondern es ist entstanden, es hat sich schreiben lassen. Und im letzten Jahr habe ich mir absichtlich dafür Zeit genommen, damit ich diese Geschichten entstehen lasse, wenn sie geschrieben werden wollten. Also wirklich diese Passivform. Mhm. Und ich bin jetzt nur ein Teil, der halt diese Geschichte schreiben lässt. Mhm. Und plötzlich waren nach einem Jahr 44 Geschichten da. Und ich habe mich selber gewundert, was es ist. Und manche habe ich verstanden, manche noch immer nicht. Und habe daraus dann einfach so ein Buch geformt. Und das war nicht bewusst und das war jetzt nicht geplant. Das war jetzt nicht lebenserfüllend im Sinne von, das muss jetzt sein, sondern es hat sich schreiben lassen. Und das im Nachhinein finde ich das jetzt sehr lebenserfüllend.
Das heißt, da sind wir eigentlich dann auch schon bei der Antwort der Frage, und wofür bist du dankbar?
Es gibt viele Formen der Dankbarkeit. Ich glaube, die kann man ganz klein nutzen. Also wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster hinausschaue, finde ich es gerade eine Dankbarkeit gegenüber diesen schönen Schneeflocken, aus mir unerfindlichen Gründen, also diese kleinen Dankbarkeiten. Und es ist auch eine Dankbarkeit jetzt im Sinne von Buch, dass ich so mutig war, mein kritisches Ratio, mein Ego, meine Vorstellung, wer ich bin, aufgrund meiner Historie und so weiter, ein bisschen auf die Seite zu geben, wie bei Improvisationstheater, und offen zu sein, was jetzt gerade entstehen möchte. Und ich finde mich, es gibt einen Stolz in mir, und dass ich diesen Mut gehabt habe und das Schreiben habe lassen. Und auch mutig, das Leuten zu schicken, weil ich habe das manchen geschrieben oder geschickt und die können damit überhaupt nichts anfangen, aus mir vollkommen nachvollziehbaren Gründen. Und gleichzeitig weiß ich, dass es war einfach so. Und wie das dann, sagen, im Außen rezipiert wird, ist eine andere Sache. Ich habe es eher für mich geschrieben. Und das ist vielleicht auch so, wie du das im Podcast machst. Irgendwas zieht dich dorthin und du gibst dem, was dich zieht, nach und lässt es entstehen. Und das ist, glaube ich, sehr sinnerfüllend im Sinne von Purpose. Es ist nicht ein Ziel, dem ich nachhergehe. Es ist nicht dieses, ich möchte ein erfülltes Leben haben, ich möchte das erreichen. Das ist ein Ziel, was ich hinpushe. Das kann man auch machen. Aber Purpose und Sinn ist das Gegenteil davon, dass wenn ich nichts tue, dann zieht mich etwas wie magisch an. Wie zum Beispiel, dass du jetzt einen Podcast machst oder dass ich Geschichten schreibe. Und das muss ich gar nicht verstehen, sondern wenn ich in mich hineinfühle, dann zieht mich etwas an und ich folge eigentlich dem, was manche nennen es Intuition oder es gibt andere Wörter dafür. Mhm. Und das finde ich eigentlich einen sehr lebensbejahenden Prozess.
Mhm. Ich habe jetzt noch, aber wahrscheinlich ist die eine Frage ein bisschen selbst beantwortet vielleicht. Angenommen, du hast einfach nur noch eine sehr begrenzte Lebenszeit, sagen wir 6 Monate. Gibt es dann etwas, was du anders machen würdest überhaupt? Oder bist du eigentlich in einem Tun oder Leben, wo es da gar keine Veränderungen gäbe? Oder gäbe es welche?
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der Vorstellung dessen und dem tatsächlichen Erleben. Ich glaube, es ist was anderes, wenn ich mir jetzt vorstelle, was würde ich jetzt noch 6 Monate tun? Weil meine erste Antwort wäre, auf der einen Seite ein Buch zu schreiben. Das habe ich schon gemacht, weil ich mir genau diese Vorstellung gestellt habe und gesagt habe, was ist, wenn ich nur noch kurze Zeit hätte? Mhm. Dann ist immer wieder aufgepoppt, du solltest dein Buch schreiben. Und das war immer klar, es heißt das normale Buch, aus welchen Gründen auch immer. und gleichzeitig noch mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Das ist so das, was das Wichtigste und Sinnerfüllendste für mich ist oder Familie im Allgemeinen. Mhm. Ich glaube, es ist schon noch was anderes, wenn ich jetzt tatsächlich von einem zum Beispiel Arzt erfahren würde, ist es wirklich 6 Monate. Es macht noch einen Unterschied das zwischen Vorstellung jetzt, ja. und dem tatsächlichen Erleben. Und das kann sich nicht ganz vorstellen, glaube ich. Mhm. Ich glaube, dass ich vieles weiterhin so machen würde, wie ich es jetzt gerade mache, weil ich mir diese Frage jetzt schon öfter gestellt habe. Und ich glaube, ich würde es mir aber noch ernsthafter vorstellen, weil ich halt dann mehr in der Kurzfristigkeit bin. Weil ich jetzt nicht denke, ich muss jetzt, und das macht ja auch Sinn, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre vorausdenken. Mhm. Und wenn es wirklich abgeschlossen ist, dann gibt es bestimmte Dinge, die ich dann auch insofern auch nicht mehr machen würde.
Wenn du eine einzige Sache in deinem Leben verändern könntest, damit dein Leben für dich vollkommener wird oder vollkommen wird, wie auch immer, was wäre diese Sache oder gibt es diese Sache?
Ich glaube, das Erste, was bei mir jetzt so als Gedanke kommt, wäre diese vollkommene Akzeptanz des Seins. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber ich glaube, dieses Akzeptieren von mir als Mensch, von der Welt, wie sie ist, jetzt gerade, ich glaube, das ist etwas unglaublich Schwieriges, das zu haben, weil wir so viele Vorstellungen haben und so viele Ideen und was wir alles tun sollten und müssten und erreichen müssten, damit wir dann am Schluss sagen könnten, das ist ein erfülltes Leben, wäre bladibladibladibla. Und wie ich sein müsste und was die Vorstellung von mir wäre und was sagen denn die Leute, wenn ich tot bin, was für ein Mensch ich war und gefällt mir das, was die dann von mir sagen würden. Es gibt so viel, was wir an Gedanken über uns selbst haben und was richtig und falsch wäre. Und ich glaube, diese Akzeptanz von so bin ich mit all den großen philosophischen Ideen bis zu den versteckten Schatten unserer selbst und der vollkommenen Kinkiness und Absurdität und Naivität. Wenn ich da einfach dieses genügsame Akzeptieren von dem Sein und von mir habe, das würde ich mir wünschen, dass ich noch mehr in dieses ganz tief authentische Leben hineinkomme und akzeptiere, wie ich bin in meiner humorvollen, neugierigen Art und vielleicht halt auch zwanghaften, absurden Art. Und das einfach als solches annehme.
Also die Akzeptanz. Dann meine letzte Frage ist, wenn du einen Wunsch an den Tod hättest, welcher wäre das denn?
Wer ist der Tod?
Gebe ich zurück.
So, Wunsch habe ich keinen. Es ist eher, weil ein Wunsch ist auch wieder etwas, ich möchte was verändern. Und ich möchte es ja nicht verändern. Ich möchte da eher dort aufgehen. Also dieses Void, diese Leerheit, es ist eher ein Zuzwinkern und ein Akzeptieren des Zustands, der für mich durchaus real ist, auch jetzt schon, aber später noch mehr ins Aufgehen lässt. Also ich wünsche mir eigentlich mehr, dass ich diesen Zustand gut jetzt schon integrieren kann in mein Leben und dann dort aufgehe in dieser Potenzialität von allem.
Vielen Dank. Gibt es noch etwas, was dir noch wichtig ist zu dem Thema, was du noch teilen möchtest oder noch dazu sagen möchtest?
Vielen Dank für die schönen Fragen und dieses Hineingehen in das Erforschen von dem, was ist oder dann nicht mehr ist. Und ich glaube, das sind wichtige Fragen, die sich im besten Fall jeder stellen könnte, weil ich glaube, dass auch dieses Bewusstwerden von Angst und der Vermeidung es wichtig ist, es zu erleben. Und wenn man dem bewusst ist, dann glaube ich, dass Menschen durchaus noch freier leben können und noch mehr das Leben genießen können, gerade weil ihnen der Tod bewusst wird.
Dankeschön, Lukas.
Danke dir.